Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Wenn ich kurz um meine Mittagspause eine Patiententerminabsage reinbekomme, nutze ich die Zeit ganz gerne, um die Ecke zum Friseur zu gehen. So geschehen diese Woche, eben schnell rüber, irgendeine Dame schneidet mir die Haare, ich habe da keine feste Person, wer gerade frei ist, schneidet Dennis die Haare, ich setze mich hin, sie kommt. Die Friseurin kommt mit ihrem Wägelchen angetrullert und schaut mich komplett desinteressiert an und sagt, was machen wir denn? Ich habe ihr erklärt, wie ich meine Haare gerne hätte, alles gut. Haare gewaschen, wieder zum Platz zurück. Sie packt mir mein Regencape um und sagt mir so, und, was machst du so? Und ich so, dachte jetzt vielleicht, okay, vielleicht können wir ein bisschen bandeln, Friseurin. Ich sage hier, ich habe meine Osteopathiepraxis nebenan. Friseurin haben mal viel Menschenkontakt. Vielleicht kann ich das für mich werbetechnisch sehr gut nutzen. Wollte gerade ansetzen, hab aber durch dieses Desinteresse dieser Person nochmal vorsichtig nachgefragt, beruflich oder wie meinst du das jetzt? Und ja. Sie guckt mich nicht an und sagt einfach, ist mir egal. Und ich dachte so, fuck you, ist dir egal. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, und die andere Dame, die auf dem Stuhl daneben saß, schmunzelte schon so ein bisschen. Ich habe ihr gesagt, ich sitze hier einfach und sagte, okay. Und dann hat sie mir die Haare geschnitten und dann bin ich wieder von dannen gezogen und musste ein bisschen innerlich lachen und den Kopf schütteln. Aber sehr frisch frisiert aus. Für die neueste Folge Knochenjob Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs und mir gegenüber immer fresh gestylt Klaas Stechmann.
Ja, leider können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deine Frisur nicht sehen, was jammer schade. Und unsere beiden Radiogesichter.
Ja, wir müssen unsere Kanisterköpfe irgendwie so ein bisschen verstecken. Mir gelingt das mit der Masse der Haare noch ein bisschen besser als dir, aber dafür hast du eine coole Tim und Struppi Power Frisur. Das ist auch in Ordnung.
Auf jeden Fall.
Klaas, was treibst du so in deiner Mittagspause? Erledigst du noch immer schnell Private Stuff oder legst du dich auf die Bank und pennst, wenn du die Zeit hast? Oder
Kommt immer drauf an, wie ich meine Mittagspause verbringe, wie mein Essen geplant ist. Habe ich es geschafft, vorher durchzuplanen, mir was zu essen mitzubringen, habe ich ein bisschen mehr Zeit und esse was. Versuch dann mal noch mal eine Viertelstunde anzuschnarchen, so vielleicht. Ich höre immer binaural Beats, wenn ich irgendwie schlafen will. Das sind so Delta-Wellen, Geräusche, die zur Entspannung beitragen und die mich auch relativ schnell einschlafen lassen. Wenn das klappt, dann bin ich immer ziemlich happy. So 10 Minuten, Viertelstunde reicht mir schon. Dann noch hinterher einen schwarzen Tee und dann geht's auch schon wieder weiter. Meine Mittagspause ist immer nur eine Dreiviertelstunde. Das ist immer so eine Sache. Sonst gehe ich raus, esse was und besorge meistens noch irgendwelchen Kram für die Praxis. Ah, ist alles relativ durchgetaktet immer leider. Ja,
dann schnappst du dir wieder den Feuerlöscher und rennst durch die Praxis und löscht alle Brände, die so wieder in der Dreiviertelstunde entstanden sind.
Ja. Was so alles in der Dreiviertelstunde passieren kann, ist schon manchmal wild.
Nicht schlecht. Ja, ich hatte außer Haarschneidetermin ein, zwei Patientinnen wieder zu Gast, über die ich in den letzten Folgen schon mal berichtet habe. Unter anderem die Dame, die in Amerika von einer Ziege weggetackelt worden ist und darüber einen sensiblen Ausfall, ich vermute, des Femoralis-Nervs hatte, so ein bisschen ringsrum von der Lendenwirbelsäule über die Pobacke bis in den Oberschenkel rein. Und da haben wir die Einziehung des Impacts so ein bisschen auseinandergezogen und siehe da, das ist tatsächlich wieder weg und gut. Anderes Problem ist, dass sie jetzt die linke Arschbacke dicht hat. Das ist so eine krass sportliche Person, die bei den Hyrox-Wettbewerben immer mitmacht. Und es war jetzt Hyrox-Weltmeisterschaft in Nizza. Und da ist sie in ihrer Altersklasse angetreten und hatte sich vor den Hintern zugezogen. Und meine Kollegin hat das für den Wettbewerb schon einmal frisch gemacht. Und jetzt nach dem Wettbewerb, der durchaus zufriedenstellend für sie verlief, haben wir dann nochmal nachgearbeitet. Da dachte ich mir, aha, die Ziege haben wir rausgekriegt. Das war ganz gut. Ansonsten bin ich diese Woche nochmal angeschrieben worden von einem Hörer, der da sagte, Mensch, erzählt doch ruhig auch mal von euren Misserfolgen. Und ich dachte mir so, boah, yeah, erzähl mir doch die ganze Zeit. Aber schon, scheinbar ist es doch noch zu positiv gefärbt. Und okay, naja. Yeah. Ich hatte noch oder erzähl du erst mal.
Jetzt gerade spontan habe ich keinen im Kopf, aber das nehmen wir nochmal zum Anlass. Das ist ja auch eine Sache, wo ich immer sage, eigentlich sollte man mehr über die Misserfolge reden, weil das halt schon sehr lehrreich ist. Ja, nehmen wir gerne nochmal mit auf, ja.
Da, wo ich Misserfolg hatte, deswegen nehme ich diesen oder habe ich diese Karte jetzt gespielt, war eine weitere Patientin. Das ist eine Sängerin, die mit so chronischen Nasennebenhöhlenverstopfungen zu kämpfen hatte. Darüber habe ich auch vor ein paar Folgen mal berichtet und als ich sie behandelt habe, gurgelte sie dann schon so, oh, es läuft und ist nach Hause gegangen. Es ist dann auch abgelaufen, aber es hat sich immer wieder zugesetzt und jetzt war sie nochmal unterwegs medizinisch und war, glaube ich, bei einer Gastroenterologin und die vermutet einen stillen Reflux.
Okay.
Was bedeutet, dass keine Magensäure hochkriecht die Speiseröhre, sondern dass die Dämpfe und Gase aus dem Magen quasi
vernebeln dir nachts das Hirn.
So genau, sich ihren Weg nach oben bahnen und alle möglichen Schleimhäute so triggern, dass es reaktiv dann immer wieder zu Schleimbildung und entzündlichen Prozessen und dann zum Zuziehen dieser Nasennebenhöhlen führen kann. Und
jetzt sehen wir uns bald wieder. Da habe ich jetzt mal ein bold Statement zwischendurch.
Ja.
Der stille Reflux ist für die Gastroenterologen das, was der Leaky Gut für die Osteopathen ist. So eine stille Modediagnose.
Alright.
Sie kommen bestimmt deswegen.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen ist ja durchaus auch noch ein weiter Weg nach oben. Ja, aber
schon, aber nicht weit genug für uns Osteopathen.
Ja, das ist korrekt. Und jetzt sehen wir uns nochmal wieder und ich versuche nochmal am Pförtner zu arbeiten und den Magen nochmal ein bisschen frei zu bauen, dass sie da eine bessere Schließfunktion hat. Mal gucken, ob das nochmal einen Game Changer bringt.
Ich dachte, du machst die Tore so richtig auf, dass es richtig feuern kann.
Ja, du kannst natürlich einmal
raus, die ganze Säure.
Nee, ich versuche es möglichst klein zu prügeln, damit es nicht mehr sich nicht mehr traut, nach oben zu wandern. Wollen wir mal sehen, ob das Effekt bringt. Auf jeden Fall bin ich da mit meiner ersten Herangehensweise noch nicht durchschlagend zum Erfolg gekommen.
Okay, ja. Noch ein zweiter Gedanke dazu, wenn es jetzt heißt, vielleicht ist ein stiller Reflux da und Reflux hat sehr viel zu tun mit Stress und auch mit schlechter Ernährung. Wenn jetzt die Patientin infolge dessen an der Ernährung arbeitet und an der Stressachse vielleicht auch, dann könnte das ja insgesamt auch noch einen positiven Einfluss haben. Also deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man vielleicht auch mal da so ein bisschen abklopft und darauf guckt.
Good point, ja. Das kann nicht schaden. Das würde auch mit Sicherheit, da gibt es Potenzial. Ernährungsmäßig weiß ich nicht, aber stressmäßig auf jeden Fall.
Ja, was auch sonst. Und einen anderen Tipp, den ich mal bekommen habe, weil ich ja auch relativ viel mit meinen schiefen und krummen Nasenmuscheln und Scheidewänden zu kämpfen habe und auch die Nasenhöhlen immer wieder dicht habe, ist, es gibt so ein Probiotikum in Flüssigform, was man sich auf den Handrücken tropfen kann und dann durch die Nase schniefen kann, wie so Schnupftabak. Das habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Ich fand es ganz gut. Ob es was geholfen hat, weiß ich nicht. Aber eigentlich ganz interessant, ne? Gute Mikroben, gute Bakterien auf die Schleimhäute der Nase zu kriegen. Oder vielleicht auch infolgedessen der Nasennebenhöhlen.
Wo hast du die herbekommen?
Apotheke. Das ist ein Präparat, was man überall kriegt.
Alright, nehme ich auch mal mit auf. Da zücke ich direkt mal meinen Stift und schreibe mir die kleine Notizen auf.
Ja, ja. Okay. Ich kann dir nachher auch sagen, welche das genau sind.
Okay.
Ja, ansonsten ist das Thema heute, und vielleicht haben wir es auch schon so ein bisschen, dass das Thema mit reingebracht, das Thema, über welche Verbindungen der Kiefer mit der Halswirbelsäule steht. Das ist eine ziemlich häufige Beobachtung. Also einerseits, du hast von einer depressiven Friseurin gesprochen, die schon völlig resigniert im Büro steht. Und wir sehen es relativ häufig in Kombi, HWS, Kiefer, Depression, Stressachse und so auch. Der Magen, den könnte man da auch schon so sehen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auch halt eben die Misserfolge. Das muss man auch sagen. Ich habe mich früher, als ich angefangen habe, mich mit dem Kiefer zu beschäftigen, habe ich mich darauf gestürzt und war Feuer und Flamme, weil ich halt einige Patientinnen und Patienten damit hatte. Und dann auch teilweise geile Erfolge hatte. Und im Laufe der Zeit, je mehr Erfahrung man hat, da kommen ja auch immer komplexere und weiter angereistere Patienten mit immer längeren Beschwerden und einer ganzen Latte an Komorbiditäten. Und dann denke ich mir manchmal, wollt ihr nicht mit dem Kiefer woanders hingehen? wenn es dann halt so richtig wird, so richtig degeneriert und knacken seit Jahrzehnten und da springt da raus und irgendwie schon eine OP gehabt und noch Fibromyalgie dazu, dann denke ich mir, okay, also ob das doch mein Lieblingsthema bleibt oder ich mich doch wieder lieber dem Fuß widme oder dem Magenpförtner. Ja, weiß ich nicht. Aber dennoch wollen wir uns heute dem Thema ein bisschen annehmen. Wir haben so ein paar schöne Ketten vorbereitet, beziehungsweise Zusammenhänge, die wir mal beleuchten wollen. Warum es so häufig vorkommt, dass der Kiefer mit der HWS im Zusammenhang steht und die Symptome Hand in Hand gehen?
Ja, ich finde auch, das ist bei dem Kiefer, auch gerade in der Physiotherapie, aber auch in Osteopathie, es gibt so richtige Cracks, die haben sich so das Wort Kiefer auf die Stirn tätowiert und haben richtig Bock drauf und sind so richtig into it. Und ansonsten ist es häufig auch so ein bisschen die Stiefmutter der Therapien. Alle denken am Anfang, geil, Kiefer, wenn ich da erstmal hantiere, um den unteren Rückenschmerz zu lösen, das ist mit Sicherheit, dann habe ich es geschafft. Aber dass die Leute so pauschal immer in den Mund gehen und behandeln, das kriege ich so häufig gar nicht mit. Ich muss fairerweise sagen, dass ich das auch nur 1, 2, 3 Mal pro Woche circa mit einfließen lasse. Und meistens, wenn ich anamnestisch gehört habe, dass da irgendwas los ist. Also sonst habe ich an den anderen Körperregionen meistens immer so viel zu tun, dass da auch erstmal keine Zeit für ist, und den Kiefer hole ich dann immer noch dazu, wenn es beim zweiten, dritten Mal irgendwie noch gar nicht so richtig vorwärts geht, dann gucke ich mir das auch nochmal an.
Du meinst in den Mund konkret oder allgemein Kieferregion?
In den Mund. Von außen gehe ich durchaus schon rund um den Kiefer und Atlas und Schädel. Das ist ja relativ eng beieinander, aber Techniken im Mund, da musst du ja erst einen Handschuh anziehen und ein bisschen aufklären, und dann lassen die Leute nicht los und dann haben die spitze Zähne.
Und dann beißen sie die auf die Finger.
Ja. Ja, da muss ich dann gerade schon wirklich Bock drauf haben und das Gefühl haben, okay, da müssen wir jetzt nochmal schauen. Kiefergelenk und Halswirbelsäule ist auch studientechnisch schon ein paar Mal beleuchtet worden, und circa 30% aller CMD-Patienten, kraniomandibuläre Dysfunktionspatienten, geben auch an, eine Beteiligung der Halswirbelsäule zu haben. Also circa ein Drittel, eine sehr hohe Zahl.
Da kannst du, je nach Studie, habe ich noch ein paar andere Zahlen, ergänzende Zahlen noch gefunden, dass das durchaus auch echt höher sein kann, 60-80%.
Ich gehe auch davon aus, dass aufgrund der topografischen Nähe das manchmal auch ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist. Und ob das dann immer sich gegenseitig bedingt oder ob du Läuse und Flöhe parallel hast, das steht ja immer auf einem anderen Blatt. Aber du hast schon eine große Affinität, wenn du in dem einen Bereich ein Thema hast, in der anderen Region auch ein Problem zu bekommen.
Extrem. Und das ist schon interessant, weil das halt die letzten Jahre, weil es ja ein Modethema geworden ist, habe so das Gefühl, Faszien und Kiefer ging so zur selben Zeit los, dass das in der Physio und der Osteopathie und teilweise halt eben auch in der Allgemeinmedizin sehr betont wurde und auch teilweise untersucht wurde. Und die Studienlage ist da echt interessant. Also was die Zusammenhänge angeht, was die Verbindungswege angeht, also und welche anderen Faktoren da auch noch mit reinspielen insgesamt. Und auch noch tatsächlich die Studienlage, die zeigt, dass wenn man die obere Halswirbelsäule behandelt, dass halt auch Symptome in der Temporomandibularregion, also im gesamten Kiefer oder im Kopfbereich, halt eben sich auch dadurch reduzieren lassen. So, und das ist schon ziemlich interessant.
Ja, Modethema Kiefer, bin ich mir unsicher. Ich glaube, Kiefer war eigentlich schon immer Thema bei uns Therapeuten. Du meinst wahrscheinlich eher in der Öffentlichkeit als Thema aufgeploppt.
Nee, gerade als therapeutisches Ding, ja.
Okay.
Ja. Doch schon, also auch wirklich die Studienlage, die so in den ab den 2010ern da halt stark zugenommen hat und da halt Bücher zu erschienen sind und interdisziplinäre Forschungsgruppen und Kongresse auch zu diesem gesamten kraniofazialen Zervikogenbereich da veranstaltet wurden. Da ist schon einiges passiert auf jeden Fall.
Obwohl ich da schon wieder ganz vorsichtig skeptisch bin, weil Kiefer ist so vielen Faktoren ausgesetzt, diese ganzen Störfaktoren in einer wissenschaftlichen Studie auszuschalten. Viel Spaß.
Ja, und das ist das Gute an diesen aktuelleren Studien. Wie ich ja sehr häufig schon sage, die Medizin und die Schmerzwissenschaft, die wird ja immer ganzheitlicher. Und es ist so ein bisschen weg von diesem reduktionistischen Schauen auf das Einzelsymptom und wir können alles andere ausschalten. Es wird immer offener, immer weiter und immer ganzheitlicher, immer holistischer, kann man sagen. Also zum Beispiel jetzt eine Studie, die ich jetzt irgendwie mir angeschaut hatte, die ist von 2000, wo haben wir sie? 23, Journal of Clinical Medicine, die halt auf Stress, Depression, HWS, Einschränkungen, Behinderung eingeht. Und Leuten, die eigentlich primär so eine temporomandibuläre Dysfunktion haben. Und da ist es halt ziemlich deutlich, dass halt diverse Komorbiditäten halt mit dabei sind. Also so je nachdem 30-48%, je nachdem, wo man die Grenze zieht, haben halt auch depressive Symptome mit dabei. Ne? Und in dieser Studie, da waren es 82%, die tatsächlich Einschränkungen der Halswirbelsäule hatten. Also ziemlich heftig. Ne? Mhm. Und deutlich mehr Patientinnen waren mit dabei, ne? Also Frauen, die davon betroffen sind. Und das sehen wir auch mit Sicherheit in der Praxis. Ne? Das kannst du mit Sicherheit auch bestätigen, dass es viel häufiger bei Frauen vorkommt.
Ist die Frage, ob Frauen sich einfach sensibler mit dem Thema beschäftigen oder ob das gleich verteilt ist, stelle ich jetzt einfach zur Disposition, habe keine Idee. Aber du hast recht, es sind eher Frauen mit Kieferthemen in Behandlung. Ja.
Sind sie. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich durch die Bank weg, kann man das so sagen. Und was da so ein bisschen diskutiert wird, sind halt eben auch wiederum die Hormone, ne? Dass das halt eben da auch mit eine Rolle spielt. Wir hatten das immer mal wieder angesprochen, du mit deinen Athletinnen und mit den Bänderrissen und so, dass wir wissen, dass es in verschiedenen Zyklusphasen da auf jeden Fall einen großen Einfluss gibt. Und da scheint es zum Beispiel auf den Diskus, der ja diese Gelenkscheibe, die zwischen der Gelenkegrube, der Fossa temporale und dem Kiefergelenk sitzt, also da zwischen in dem Kiefergelenk, in der Kuhle.
So eine Doppelpfanne,
So eine Doppelpfanne, kann man sagen, und da ist sowas wie eine Bandscheibe oder wie eine Meniskus, so eine faserknorpelige Struktur dazwischen, dass wenn man dort was hat und zum Beispiel auch verhütet, also mit Pille, Kontrazeptiva, dass du dadurch ein erhöhtes Risiko hast, Symptome zu kriegen, beziehungsweise dass die Behandlungsergebnisse deutlich schlechter sind. Ja, und das zeigt halt eben auch, welchen Einfluss die weiblichen Hormone damit haben oder halt eine hormonelle Dysbalance, dass das im großen Stil damit reinspielt.
Mhm. Beginnen wir mal mit einer Kette, die darauf vielleicht ein bisschen aufbaut oder damit reingeht. Ich fange erstmal so ein bisschen makroanatomisch an. Wenn wir den guten alten Büropiraten haben, der im Brustkorb in der Kyphose rigide rund ist, wird die Halswirbelsäule automatisch so ein bisschen nach ventral nach vorne gebeugt und wir müssten in der Theorie mit den Augen auf den Boden gucken. Da wir aber gerne Richtung Horizont sehen, schieben wir den Unterkiefer ein bisschen nach vorne, damit wir die Augen gerade ausrichten können und haben einen wunderbaren Turtleneck oder bilden hinten einen sogenannten Witwenbuckel. Das heißt, wir haben einen Geierhals, wir haben irgendeine gestreckte Situation der Halswirbelsäule, die Lordose, also das Hohlkreuz der Halswirbelsäule, verstärkt sich und das führt einfach makroanatomisch dazu, dass das Zungenbein, was an der Vorderseite der Halswirbelsäule wie ein Hufeisen sitzt, das ist ein Knochen, das quasi als Führungsschiene für verschiedene Strukturen dient, das wird durch diese Positionierung des Kopfes nach vorne etwas nach unten verschoben und erzeugt darüber einen Zug der leitenden Strukturen, die hoch zum Kiefer gehen. Und somit haben wir von der Halswirbelsäule ausgetriggert einen direkten Spannungszug auf den Kiefer. Plus, dadurch, dass wir den Kopf vor der Körpermitte halten, müssen wir auch mehr Arbeit verrichten, um die Strukturen festzuhalten gegen die Schwerkraft. Und es hat sich gezeigt, dass der Masseter dadurch viel mehr Arbeit verrichten muss, als wenn wir den Kopf gerade auf unserem Rumpf balancieren.
Genau, das ist so ein Faktor, auf den ich auch immer gerne eingehe, dass halt eben Masseter und aber auch der Temporalis dann halt eben den Kiefer, damit wir nicht mit offenem Mund da rumhängen im Büro, eine Überaktivität haben.
Ist so. Und ist so. Wir kennen dieses Bild von dem geiernden Menschen im Profil. Der Unterkiefer schiebt sich trotzdem reflektorisch ein bisschen nach vorne und hat durch diese beiden Kugeln einen Druckeinfluss auf die Gelenkspfannen und auf den Meniskus. Und wenn wir jetzt die Festigkeit haben, dadurch, dass wir Festigkeit in der BWS, dadurch den Turtleneck nach vorne und Kiefergelenk schiebt sich reflektorisch ein bisschen nach vorne, drücken die beiden Kugeln in diese Menisci in der Fossa des Kiefergelenks und drücken das Ganze so fest, dass es zu Kieferknacken kommen kann. Und demnach hilft es unter anderem bei dem relativ akuten Kieferknacken auch an der Aufrichtung des Bewegungsapparates zu arbeiten, um ein Setting zu schaffen, dass das Knacken so ein bisschen weniger wird.
Ja, also hier eine sehr schöne, anschauliche biomechanische Kette, wie das halt von der Halswirbelsäule, von der gesamten Körperhaltung direkt auf den Kiefer einwirken kann. Eine der Sachen, die auch sehr konkret, aber auf einer ganz anderen Ebene Kiefer und Halswirbelsäule miteinander verbinden, ist der Nucleus trigeminocervicale. Das ist ein Hirnnervenkern, der den guten alten Trigeminus verbindet, der ja sehr viele Funktionen hat. Ein Hirnnerv ist, der aber auch sensibel in drei Ästen den ganzen Kopfbereich mehr oder weniger versorgt. Mhm. Also so Stirnbereich oder Kopfbereich, dann so ein bisschen den Oberkieferbereich und den Unterkieferbereich. Mhm. Und dieser Nucleus heißt nicht umsonst Trigeminocervicale, weil er halt die oberen, manchmal heißt es die oberen drei Halswirbelkörper, manchmal heißt es auch dritten bis zum vierten runter. Also die Strukturen in der Halswirbelsäule, und dazu zählen nicht nur die Gelenke und die Halswirbelkörper, sondern halt eben auch die drumherum liegenden myofaszialen Strukturen. Wenn wir dort nämlich Störungen haben, also so einen nozizeptiven Input, irgendwas ist dort fest, schmerzhaft, dysfunktional, verknuddelt, was auch immer, dann leitet das afferent an diesen Nukleus und dort gibt es in diesem Kern Konvergenzen. Also diese Störung, die dort irgendwie reinkommt, kann sich halt eben auch auf den Trigeminus wieder auswirken. Und zack, haben wir Probleme in dem Bereich des Trigeminus.
Zack.
Zack. Das kann ganz schnell gehen. Ja, ja. Das ist richtig. Und das ist so diese grundlegende Neuroanatomie, Neurophysiologie zum Thema cervicogener Kopfschmerz, also von der Halswirbelsäule ausgelöster Kopfschmerz. Teilweise auch cervicogener Schwindel, ja, dass es halt eben auch dadurch zu Schwindelsymptomen kommt. Häufige Beobachtung auch in der Praxis. Mhm. Und dann sind wir halt eben auch ganz schnell im Kieferbereich. Ja. Also dritter Ast da unten, der sich halt im Kieferbereich, Unterkiefer oder auch Oberkieferbereich auslöst. Und diese Verbindung, diese Kette quasi, die wird auch eigentlich mehr oder weniger in allen Studien immer herangezogen, wenn es darum geht, dass man über die manuelle Behandlung der oberen Halswirbelsäule die Symptome des Kiefergelenks halt verbessern kann. Mhm. Da gibt es wirklich, wirklich, wirklich viel Material und da gibt es auch vor allen Dingen mittlerweile einiges an Reviews und Meta-Analysen zu dem Thema, dass das zu funktionieren scheint.
Die Hirnnervenkerne sitzen ja im Hirnstamm und der geht ja, wie du schon sagtest, an der oberen HWS läuft der aus und je nach Positionierung des Kopfes und der Halswirbelsäule müssen die Strukturen und die auch darum liegende Dura Mater sich ja mitbewegen und werden zum Beispiel bei einem Doppelkinn einfach auch in die Länge gedehnt. Und dieser Hirnstamm hat wohl eine Elastizität circa von 1,5 bis 3 Zentimetern. Und da kann man sich ja schon vorstellen, wenn das Ganze mal so bewegt wird hin und her, dass es da mechanisch auch mal kompliziert werden kann, wenn wir davon ausgehen, dass die Dura sich zum Beispiel auch mal adhesiv da verfestigen kann und wir bei bestimmten Kopfbewegungen oder Haltung einfach ein wie so ein Dehnrezeptoreffekt auf diese Strukturen haben und dann leuchtet das Signal nach oben über den Trigeminus. Ja, ist mit Sicherheit eine sehr interessante und spannende Geschichte, sich das mal anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Neurophysiologisch auf Muskulaturebene könnte man natürlich auch sagen, wenn wir unseren klassischen Knirscher oder Beißer uns ansehen, der psychogen, emotional, schlafgetriggert einfach arbeitet in der Nacht und einfach Arbeit mit der Muskulatur verrichtet, dann züchtet diese Person sich durchaus auch Triggerpunkte an, die in der Kaumuskulatur zu finden sind, aber auch in den Kauhilfsmuskeln und in den zervikalen Muskeln sich widerspiegeln. Einmal zum Beispiel von den großen Scaleni und Sternocleide und wie die alle heißen, über Masseter und Temporalis und die rund um den Atlas positionierten kleinen Muskeln. Da finden wir mit Sicherheit immer auch lokale Triggerpunkte, was auch auf Dauer einen großen Einfluss auf Schmerzsymptomatik und Beweglichkeit, Elastizität sowohl im Kiefer als auch in der Halswirbelsäule einen Einfluss nehmen kann.
Ja, wirklich sehr großes Thema, myofaszialer Schmerz, Triggerpunkte im Bereich der Kieferregion und auch mit der Halswirbelsäule im Zusammenhang. Das ist wirklich sehr stark und da wird auch in den Studien eigentlich fast immer davon gesprochen. So gefühlt ist das halt irgendwie ein Bereich, wo das schon früh damit anfing, dass das ziemlich etabliert war, dass myofaszialer Schmerz unabhängig von, ich sag jetzt mal, Arthrose oder diesem oder jenem halt irgendwie als Schmerzursache wissenschaftlich anerkannt worden ist. Und da interessant, wenn wir über Myofaszien sprechen, sind halt auch die faszialen Verbindungen, die immer so postuliert werden. Eine Kette, die sehr bekannt ist, ist so nach Thomas Myers die oberflächliche Frontallinie, die durch den Körper geht, Vorderseite Unterschenkel, Tibialis, dann halt Oberschenkelstrecker, dann geht es hoch über die Bauchmuskulatur und dann über den guten alten Musculus sternalis, laut Myers, den ja nur so je nach ethnischer Gruppe so 3-12% von uns haben. Und was wir aber alle haben, ist eine Faszie, die auf dem Sternum so von unten nach oben verläuft. Und dann geht es weiter zum Sternocleidomastoideus, den Myers im Zusammenhang dann mit der Kiefermuskulatur sieht. Also vor allen Dingen dem Temporalis und dem Masseter. Also meine Erfahrung, wenn man mich gefragt hätte, ist es vor allen Dingen eher von hinten kommend. Also sehr, sehr häufig vom Trapezius, gerade den Deszendenz, ne, oder der Nackenmuskel, den wir da halt haben. Von dort aus, wenn wir dort nämlich Triggerpunkte haben, dann ist es eigentlich fast immer so, das zieht irgendwie den Nacken hoch, manchmal den Hinterkopf, nicht selten in die Stirn, nicht selten in den Kiefer, manchmal auch in den Unterkiefer, manchmal auch bis in die Zähne rein oder auch so bis ins Ohr rein. Das habe ich halt sehr früh schon irgendwie so beobachtet. Und gut, ich bin nicht der Einzige, der das beobachtet. Das ist halt anerkannt, dass das so ist. Und ich sehe die Verbindung von der Halswirbelsäule über myofasziale Ketten, sehe ich deutlich häufiger über diese etwas rückwärtigere Linie als über die vordere Linie. Aber das kann beides damit zu tun haben. Oder gut, es ist ja auch dämlich eigentlich, das zu unterteilen, dass wir sagen, nee, es ist nicht vorne rum, es ist hinten rum. Das muss beides sein. Das muss beides super funktionieren. Die Halswirbelsäule muss in alle Richtungen gedreht werden können. Die muss den ganzen Tag stabil gehalten werden können. Vorne dürfen wir nicht wegkippen, hinten dürfen wir nicht wegkippen. So. Mhm. Aber diese Störungsweiterleitung sehe ich deutlich häufiger über so die Trapezius-Schiene, dass das sich halt eben weiter ausbreitet nach oben hin und häufig im Zusammenhang steht. Und immer mal wieder auch, wenn ich halt am Trapezius dann arbeite, dass die Leute sagen, ah, mein Ohr geht auf oder irgendwie mein Kiefer, ich muss meinen Kiefer jetzt irgendwie bewegen. Darf ich den ein bisschen bewegen, damit der sich irgendwie lockert und löst? Mhm. Das beobachte ich sehr häufig auf jeden Fall.
Ja, speaking of myofaszial, wir haben ventral von vorne am Hals natürlich einige fasziale Strukturen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt vom großen Zeh her beeinflusst sind, aber die lokal an der oberen Thoraxapertur bis hoch zum Kiefer lokal einen extrem großen Einfluss haben und die Leute zum Beispiel daran hindert, den Kopf in den Nacken zu nehmen und die Halswirbelsäule richtig zu extendieren oder einen Einfluss auf das Schlucken haben. Wir haben zum Beispiel die klassische Verbindung hier vom Pharyngobasilaris von der Fascia, das heißt die Aufhängung vom Rachen, die an der Schädelbasis befestigt ist, die einen riesen Einfluss auf den Schluckapparat haben. Oder die drei Halsfaszien vorne, da würde ich allerdings eher Superficiales und Prätracheales beziehen. Ich weiß gar nicht, inwieweit Prävertebrales die Schicht, ob die jetzt unmittelbar mit dem Kiefer einen Einfluss hat. Aber egal, welche fasziale Ebene beeinflusst ist, es hat ja zumindest auf die großen Bewegungen der Halswirbelsäule immer dann auch einen Einfluss und darüber dann zumindest indirekt auch auf das Kiefergelenk. Nur manchmal sind diese faszialen Strukturen halt direkt an der Mandibula und an den umliegenden Strukturen, am Hyoid und dergleichen befestigt und limitieren dann durch eine geringere Elastizität Bewegungen oder halten fest oder führen oder ziehen, was die Leute häufig gar nicht so wahrnehmen, empfinde ich. Also manchmal gibt es die Menschen, die zu einem kommen und sagen, ich habe das Gefühl, ein Kloß im Hals zu haben oder irgendwie nicht richtig schlucken zu können. Das ist dann meistens so der Wink mit dem Zaunfall, dass man sich wirklich vorne mal was anschauen sollte, was mit den Gleitschichten angeht. Aber ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, Schmerzen werden durchaus eher dorsal wahrgenommen, dann durch wahrscheinlich die Strukturen wie Trapez und die anderen Triggerbereiche. Vorne finde ich, wenn man dann dran geht, sind die Leute meistens immer überrascht, gerade wenn man so an den Unterkiefer geht und quasi den Mundboden ein bisschen bearbeitet, dann geht das Schlucken los oder dann machen sie sich auf einmal ganz lang und groß, um meinen Fingern auszuweichen. Manchmal steckt da schon ein Stück weit auch Wahrheit drin. Und eine Kollegin von mir sagte, dass sie mal die Empfindung gemacht hat, dass die Falx Cerebri durchaus funktionell für sie einen Einfluss hat auf den Musculus digastricus, weil die ungefähr parallel organisiert sind von der anatomischen Lage. Und sie sagt, wenn sie den einen Bereich behandelt und was findet sie meistens in dem anderen Bereich auch was. Das gebe ich jetzt hier einfach mal ungefiltert und dergleichen weiter, aber finde ich mal einen interessanten Gedanken, sich darüber mal eine Idee zu bilden und das vielleicht mal auszuprobieren.
Genau, man könnte das halt auch vielleicht so ein bisschen unter diesem Diaphragma-Thema unterbringen. Ne? Also diese Mundboden, Hyoid, vielleicht Falx Cerebri,
Tentorium, meinte ich.
Ja. Und halt auch die Thoraxapertur, die ja dann auch am Beginn der Halswirbelsäule ist, dass man da halt eben auch Einflüsse drauf hat. Gerade was so die Drainage angeht. Ist nicht so meine Lieblingsverbindung durch den Körper. Das wird ja, damit kann man mehr oder weniger so alles erklären. Aber Thema Drainage des Schädels, das halte ich für eine ziemlich legitime Sache. Gerade wenn es um die vordere Halswirbelsäule oder um die Thoraxapparatur geht. Das ist wichtig. Das ist wichtig.
Mhm. Ja, hast du noch was? Sonst habe ich noch eine Versorgungskette, wo du gerade...
Hau raus. Was ganz wichtig ist, ich hatte es auch schon angesprochen, ist halt eben diese Stressachse. Also Depression, Stress, ja. Halswirbelsäulenproblematik und Kieferproblematik eng miteinander verbunden. Das sind dann die Patientinnen und Patienten, über die wir uns nicht unbedingt immer freuen. Also nicht, weil wir die Menschen nicht willkommen heißen bei uns, aber weil es ein bisschen schwieriger werden kann. Gerade wenn das Thema schon echt lange besteht und auch noch mit Degeneration irgendwie verbunden ist. Ja, ist ein bisschen schwieriger zu behandeln. Aber was halt so herangezogen wird, um das zu erklären, und nicht nur in der Osteopathie, auch in der Schulmedizin, in der Schmerzforschung, ist also diese Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren, diese adrenokortikale Achse, die durch den Körper geht und halt hormonell beeinflusst wird, halt eben durch diese ganzen Stressoren, die wir im Alltag haben. Gerade so bei uns in der westlichen Welt. Wir haben selten mit dem Überleben zu kämpfen, sind aber ständig im Kopf mit kleineren Sachen beschäftigt und lassen uns da mega stressen. Und das kann auch unter anderem auf das autonome Nervensystem halt gehen und mangelnde Regeneration irgendwie ermöglichen und halt einfach den gesamten Körper unter Stress setzen. Und das schlägt sich halt einfach sehr oft in dieser ganzen Komorbidität nieder. Das heißt, depressive Symptome, negative Stressbearbeitung und Kieferprobleme, Halswirbelsäulenprobleme. Da sind die Zusammenhänge recht groß. Ich hatte das vorhin kurz einmal herangezogen, dass je nachdem, wie man das halt so sieht, 30-50% eine Komorbidität besteht in diversen Patientengruppen von halt eben Hauptsymptomen Kieferproblematik und eben Stress und oder Depression. Wobei man manchmal sagen muss, also wenn man sich mit Leuten unterhält, die Studien selber machen, je nachdem, welches Assessment du halt raussuchst, also welchen Fragebogen zum Thema depressiven Symptomen halt nimmst, wenn du die Latte nicht so hoch setzt, dann halt jeder von uns depressive Symptome auf eine Art und Weise. Ja, genau. Aber das ist eine ziemlich, ziemlich verbreitete Geschichte, das muss man wirklich sagen. Und was ich halt auch immer versuche mit reinzunehmen, gerade wenn es um dieses blöde Kieferknacken geht. Das Kieferknacken kann auch unterschiedliche Ursachen haben. Das kann dieser Diskus sein, es kann aber auch eine Hypermobilität sein, es kann das Ligamentum laterale sein. Dass ich immer versuche, da den Stress und diese Katastrophisierung wegzunehmen. Weil manche lassen sich ja mega davon stressen. Die sagen, oh, das ist so laut und das ist so laut in meinem Ohr und meine Nachbarn hören das und meine Arbeitskollegen hören das, wenn ich mein Pausenbrot esse. Das Knacken an sich muss nicht unbedingt ein Problem sein. Also das heißt nicht, dass nur weil mein Kiefergelenk knackt, dass ich da halt irgendwie krasse Probleme, krasse Schmerzen und krasse Einschränkungen irgendwann erfahren werde. Das versuche ich immer so ein bisschen mitzugeben, dass man sich da halt versuchen soll, nicht so sehr runterziehen zu lassen von diesem Knacken.
Ja, ich knacke selber. Ich kann es mal versuchen, hier im Mikro zu provozieren.
Big time.
Kommt ja. Das an bei dir?
Das kommt an, aber.
ja, ich habe traumatisch, ich habe früher beim Fußball tatsächlich in einem Spiel 2 Fußbälle Volley in die Fresse gekriegt und hatte krasse Schmerzen im Kiefergelenk, wusste aber von Tuten und Blasen nichts und dachte, das wird schon wieder gehen. Und jetzt 20 Jahre später und noch länger, 25 Jahre später, habe ich den Salat und jetzt knackt es, aber ich habe noch keine Beschwerden.
Na, siehst du.
Vielleicht sollte ich psychologisch mal mich bearbeiten lassen, vielleicht löst es sich dann auch ein bisschen.
Ja, kommst du zu mir.
Ja, alles klar. Eine weitere Versorgungskette, du hast vorhin schon über Drainage gesprochen, sind natürlich die Blutgefäße, die von der Halswirbelsäule auch hoch in den Schädel ziehen. Und da haben wir die Arteria carotis externa zum Beispiel, die ich jetzt da im Bezug auf das Kiefergelenk ganz interessant finde, die von unten seitlich an der Halswirbelsäule entlang zieht, sich dann aufspaltet und verschiedene Halsorgane und die Außenseite des Schädels und einige Organe und Strukturen und dergleichen mit frischem Blut versorgt. Und das Interessante ist, dass der Musculus Homo hyoideus, also von der Schulter zum Zungenbein ziehend, dass der quasi da drüber läuft. Und wenn wir da eine gewisse Unelastizität oder Rigidität haben und bestimmte Kopfpositionen einnehmen, kann ich mir schon vorstellen, dass die Arterie mechanisch ein wenig bedrängt wird, was jetzt nicht direkt zum Schlaganfall führt, aber was durchaus, weil die Arterien ja sehr sensibel sind in ihren Strukturen, auch einen fortlaufenden Stressfaktor bilden oder darstellen kann. Wir haben ja als Endast dann irgendwann die Temporalarterie, die sich, glaube ich, auch aus der Carotis externa irgendwann entspringt. Aber wenn die entzündet, was jetzt meistens eine andere Ursache hat als einen mechanischen Reiz, dann kann das extrem schmerzhaft sein und gilt ja als medizinischer Notfall. Das heißt, wir haben da schon sensible Faktoren und Bereiche, die auch mal mit berücksichtigt werden sollten und können wir uns mit Sicherheit auch vorstellen, dass das einen Einfluss auf zumindest die kieferversorgenden Strukturen wie Muskeln und Co. haben kann.
Genau. Was wir auch noch haben, nicht unerwähnt lassen sollten, sind so Ligamente, die hin und her gehen, wobei das jetzt halt streng genommen zum Kiefer ist. Wir haben das Ligamentum stilomandibulare vom Prozessus stiloideus und auch vom Sphenoid. Auch eine Idee, warum SSB-Dysfunktion sich vielleicht auf das Kiefergelenk auswirken können.
Yes. Ich glaube, wir haben erstmal einen ganz guten Überblick gegeben, oder?
Ich denke auch, ja. Was mich nochmal interessieren würde, wie wir damit jetzt umgehen. Also wie finden wir heraus, wenn jetzt jemand mit, ich sag mal, Rückenschmerzen oder Knieproblemen oder sowas kommt oder halt eben HWS, wie finden wir jetzt heraus, ob wir dann doch primär das Kiefergelenk behandeln sollten? Weil wir, du und ich, Dennis, wir sind ja niemals Osteopathen, die einfach drauf losbehandeln, sondern wir machen uns einen ganz genauen Plan. Wir finden immer die Schlüsseldysfunktion. Welche Tests oder so hätten wir da zur Verfügung, die wir da?
Ich suche erstmal, nach der Anamnese suche ich erstmal ein paar Studien. Da sitzt der Patient eine halbe Stunde in der Praxis und ich suche erstmal passende Studien dazu.
Sag's nix, sondern googelst einfach nur
die ganze Zeit. Da lege ich mein Clinical Reasoning nach aus dann, ja.
Okay, ja. Es gibt so ein paar Tests, die ich so ganz interessant finde. Eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, oder vielleicht wurde sie mir auch gestellt, aber Frage, könnte man zum Beispiel den guten alten Vorlauftest, könnte man den auch über den Kiefer inhibieren? Na, ich weiß nicht, ob du den Test machst. Es ist ja ein kontrovers diskutierter Test, wird trotzdem Land auf Land ab in der Osteopathie gezeigt und gelehrt. Man hat ja die Möglichkeit, ne, ich lege die Hände auf die Sips oder die Daumen an die Sips, lasse den Patienten nach vorne beugen, okay, linke Seite vielleicht starker Vorlauf, die Sips ist deutlich höher, wenn er sich nach vorne beugt. Man kann ja dann so probieren, zum Beispiel die Viszera vorher zu inhibieren, die hochzuheben und zu gucken, ob das einen Einfluss darauf hat oder dann im Sitzen nochmal zu gucken. Dann heißt es landläufig, dass man die untere Extremität oder Störung der unteren Extremität dadurch ausschaltet auf das Becken. Kann man das machen, wenn man zum Beispiel den Kiefer zusammenbeißen lässt oder den Mund sehr weit offen hält und sich dann wieder nach vorne beugt, ob das einen Einfluss auf das Becken hat? Sowas schon mal probiert?
Mit dem Kiefer nicht, nee.
Und die ich glaube ich nämlich auch nicht.
Also ich mache tatsächlich gerne diesen Vorlauftest, um zu sehen, wie die Leute sich vorne rüberbeugen können, wie sich die Wirbelsäule krümmt und ob die in der hinteren Kette stark verkürzt sind und versuche dann wahrzunehmen, wo das denn sein könnte. Aber dass ich jetzt mit dem Lineal die verschiedenen Sipshöhen gegeneinander abwäge, das habe ich mittlerweile über Bord geworfen, muss ich fairerweise sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das einen Einfluss haben kann. Wir haben ja in diesen klassischen Kiefertests immer mal wieder auch diesen Kieferöffnungstest, diesen Dorrance-Test, um zu gucken, wie viel Querfinger passen denn zwischen Zahnreihe oben und unten. Und das machen wir manchmal, oder haben wir es zumindest gelernt, oder es gibt das Ganze, das in verschiedenen Ausgangsstellungen zu machen, sprich im Stehen, im Sitzen oder in Rückenlage. Und je nachdem, ob es eine Veränderung gibt, könnte man sich dann die Region als beteiligt für das Kiefergelenk vorstellen, sage ich mal so. Also wenn im Stand die Mundöffnung eingeschränkt ist und im Sitzen, sprich in der Theorie, wir haben die untere Extremität etwas ausgeschaltet, geht der Kiefer ein bisschen weiter, dann könnte man sich vorstellen, dass untere Extremität und Kiefergelenk irgendeine Thematik verbindet. Finde ich ein bisschen schwierig,
diese Tests. Mein Zahnarzt würde das im großen Stil debattieren.
Ja. Ich mache es auch nicht. Und demnach frage ich mich, wie verlässlich Kieferinhibition und Vorlauftest ist. Es gibt bestimmt Menschen, die das machen und die für sich eine Aussagekraft haben. Ich bin da eher etwas lokaler unterwegs in meiner Untersuchung, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt dieses Jahr nochmal so einen Kieferkurs gemacht und da gab es immer diesen oder so einen Handzugtest. Du hast beide Patienten in Rückenlage gelegt, hast beide Hände zu dir hochgezogen, hast geguckt, ob die symmetrisch nach oben gehen, und wenn ein Patient dann mehrfach gebissen hat oder mehrfach den Kiefer bewegt hast und du hast einen Retest gemacht und die Arme haben sich von der Zuglänge her verändert oder ausgeglichen, dann war es für den Testenden das Indiz, dass es da eine Verbindung vom Kiefergelenk zu der oberen Extremität geben kann.
Okay.
Habe ich ein paar Mal gemacht, war für mich meistens nicht so signifikant unterschiedlich, beziehungsweise ich habe auch Menschen, die auf einer Seite dann zum Beispiel Schulterprobleme haben oder eine operierte Seite hatten und sowieso etwas eingeschränkt waren. Muss man gucken, mit welchen Menschen man das macht, um da wirklich verlässliche Aussagen drüber zu treffen.
Womit ich häufiger experimentiert habe, ist, das Kiefergelenk zu inhibieren durch diese kleinen Aufbiss-Watteröllchen oder mit kleineren Papier-Fitzelchen. Gibt's verschiedene Tests, verschiedene Meinungen, die auch in ganz vielen Varianten immer auftauchen. Einen Test kann zum Beispiel sein, dass man sich die Seite anschaut, wo die Schulter hochsteht, und auf der Seite legst du dann unter die Backenzähne, also längs legt man dann halt eben so Watteröllchen dazwischen, lässt ein bisschen zubeißen, ein bisschen bewegen, und dann guckt man sich zum Beispiel Symptome an. Beispielsweise hätte ich Schmerzen bei der HWS-Rotation, kann ich gucken, ist es besser oder schlechter, wenn ich die Rolle zwischen den Zähnen habe, oder Schmerzen bei der Schulterabduktion oder irgendwas, dass man das darüber inhibiert. Eine Option. Habe ich ein paar Mal gemacht. Ein paar Mal bin ich dann irgendwie da schon darauf gekommen und erfolgreich beim Kiefer dann gelandet. Und ein so ein Test ist ja auch die etwas anderer Test, der aber in einer ähnlichen Spur fährt, ist der Merseburg-Test, wo man sich diverse Parameter anguckt, das Lot im Stehen, wie der Patient im Lot steht, und dann halt auch in Rückenlage die Beweglichkeit der vor allen Dingen der unteren Extremität, dann irgendwas zwischen die Zähne, und da wird es meistens so gezeigt, dass man es zwischen die Schneidezähne legt, also so ein Abstand zwischen den oberen und unteren Schneidezähnen, dann ein bisschen bewegen, schlucken und so weiter, und dann guckt man sich die ganzen Parameter nochmal wieder an, also das Lot und die Rotationsfähigkeit der unteren Extremität vor allen Dingen, um dann halt eben Schluss darauf zu führen, dass wir eine starke Beeinflussung vom Kiefergelenk oben haben. Ja, also der Test, so wie ich den nachgelesen hatte, so ungefähr, wie ich ihn eben geschildert habe, ist für mich recht komplex und ist mir zu aufwendig, ehrlich gesagt. Da zu viele Spielregeln zu Sachen ist mir zu kompliziert.
Ja. Kostet auch viel Zeit und ich finde die Aussagekraft nicht...
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also diese Grauzone, in der wir uns in Osteopathie immer bewegen, die sehr hohe Varianz, die sehr schlechte Reliabilität. Manchmal passt das halt perfekt ins Bild und man kommt dann zu dem Ergebnis und hat dann richtig coole Erfolge. Manchmal ist es halt total verwirrend und ganz häufig ist es widersprüchlich und dann steht man noch dümmer da als vorher, was nicht mehr immer gut ist.
Je mehr Fragen du stellst, desto mehr Antworten bekommst du. Das ist das Thema. Nichtsdestotrotz, wir werden ja viel von Nachwuchskräften in der Osteopathie gehört, ist es wichtig, diese Tests und diese Sachen einfach alle mal durchgemacht zu haben, weil man auch ein Verständnis dafür haben sollte, was es alles so gibt auf der Welt und welche Einflüsse existieren könnten, welche Gedanken es zu Untersuchungsmöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten gibt. Das heißt jetzt nicht nur, weil wir da nicht komplett von überzeugt sind, dass man das jetzt alles negieren und über Bord werfen sollte. Also um auf Augenhöhe zu diskutieren, müssen wir alle unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht haben. Und von daher empfehle ich,
genau,
das wirklich alles einmal dezidiert durchzuexerzieren und sich möglichst neutral von der eigenen Meinung her damit mal zu beschäftigen. Und dann entwickelt man automatisch irgendwann Dinge, mit denen man mehr Effekt für seine persönliche Behandlungsherangehensweise hat und wirft andere Sachen wieder über Bord. Aber wir können jetzt nicht pauschal irgendwelche Systeme einfach ausklammern. Außer Fryad.
Außer Fryad.
Ja. Naja, alles gut. Das war nur ein Spaß. Ja. Alright. Ja, Kiefer. Mhm.
Ja, komplexes Thema. Hatten wir auch schon mal in einer Folge thematisiert. Aber wir wollten jetzt hier mal speziell auf Kieferhalswirbelsäule eingehen. Und da gibt es ganz sicher auch noch viele andere Sachen. Sonst könnt ihr euch ja gerne bei uns melden, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt dieses Ligament übersehen oder ihr habt jetzt diese Verbindung, die ich ganz oft sehe, übersehen. Schreibt uns gerne auf Instagram @knochenjobpodcast oder klaas-und-dennis@gmail.com.
Right. Klaas, kurze Kaffeebreak.
Ab in die Pause.
Sorry.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Euch steht gleich die glorifizierte Kette bevor, noch unsere viel bessere Playlist. Ich wollte dir noch mal ganz kurz so ein, zwei Entweder-Oder-Fragen stellen, Dennis.
Stark, los geht's.
Endlich mal wieder, ne? Okay, pass auf. Die Frage wäre, Challenge für einen Monat. Du müsstest entweder einen Monat lang nur indirekte Techniken machen, das heißt immer nur in die Leichtigkeit arbeiten, nicht gegen Widerstände, keine Schmerzen zufügen, das wäre einen Monat lang deine Aufgabe, oder einen Monat lang auf die Anamnese zu verzichten. Also keine großen Gespräche vorher führen, sondern zack, wir beginnen gleich mit der Untersuchung und mit der Behandlung dann.
Dann würde ich auf die Anamnese verzichten und auf mein palpatorisches und auch mein Untersuchungs-Setup vertrauen. Obwohl ich es wahnsinnig arrogant finde, wenn Osteopathen die Leute nicht befragen, warum sie denn da sind. Und ich ja, glaube, wir, jeder Mensch hat Kompensation überall im Körper und ich kann mich wunderbar eine Stunde von Kopf bis Fuß abarbeiten und mich an Engstellen austoben. Ob das das genau ist, was die Person sucht und braucht, das sei mal dahingestellt. Mhm. Es wäre mal eine Challenge, tatsächlich nur indirekt zu arbeiten und keinen Schmerz zu erzeugen. Aber da,
das wäre eine Challenge,
da ich da nicht so von überzeugt bin, glaube ich, wäre das Outcome dann damit auch nicht gut. Und dann würde ich diese ganzen Leute verlieren. Und von daher berate ich einfach drüber und versuche, alles Mögliche freizumachen, was ich freimachen kann.
Genau. Ich persönlich muss auch beinahe sagen, ich fände es etwas unethisch, nur indirekt zu arbeiten, weil, ja, also ich persönlich kann damit nicht so effizient arbeiten. Und dann wäre es halt eben auch monetär
nicht so gut. Ja, schön. Ethik und Monetarität zusammenzubringen in einem Satz, hervorragend.
Ja, passt perfekt, ne? Genau. Und so der ganze Kapitalismus ist auf Ethik und Umweltbewusstsein und Finanzen aufgebaut. Genau. Und die andere Geschichte, hört man ja immer mal wieder, dass einige Leute das eine Zeit lang gemacht haben, um sich halt eben darin zu schulen, so diese Dysfunktion zu finden und hoffentlich die richtigen Dysfunktionen zu behandeln. Ich hatte nämlich diese Woche einen Patienten, ganz lange Chefarzt von irgendeiner Klinik gewesen und dann sogar ärztlicher Leiter von einem großen Klinikum und so weiter. Und der war in einer Reha gewesen und in der Reha war auch ein Osteopath und der Osteopath hatte das mit ihm angewandt. Er hat gesagt, ich verzichte bewusst auf die Anamnese. Ich untersuche dich und dann gucken wir, so wie es weitergeht. Ich untersuche dich und behandle dich und dann können wir natürlich darüber sprechen, was dich jetzt eigentlich hierher führt. Und das hat diesen Arzt so gecatcht, der war so richtig begeistert davon, dass was der Osteopath dann so alles gefunden hat und vermutlich auch richtige Stellen behandelt hat, weil es ihm dadurch echt gut ging, dass er gesagt hat, boah, ich muss mir auf jeden Fall einen Osteopathen suchen, wenn ich wieder zu Hause bin. Deswegen habe ich gedacht, oder schon öfter gedacht, das wäre vielleicht auch mal tatsächlich eine Challenge, die man mal aufnehmen könnte. Mhm. Zumindest vielleicht so irgendwie mit ein paar ausgesuchten Patienten, ne, die man da nicht gleich vor den Kopf stößt und die dann gleich wieder schreiend rausrennen und hinterher sagen, da ist irgendwie ein seltsamer Typ, der gar nicht mit mir spricht.
Ja.
Okay, Thema indirekt, keine Schmerzen ausfügen. Du könntest dir aussuchen, ob du einen Monat lang jeden Schmerz, den du deinem Patienten spürst, den du deinem Patienten angedeihen lässt, am eigenen Körper spürst. So Voodoo-Puppen-mäßig, ne? Du drückst mit deinem Ellenbogen in die Nierenloge und du spürst genau dieselbe Intensität in deiner eigenen Nierenloge. Mhm. Das wäre die eine Option. Oder, naja, was könnte man da im Zusammenhang sehen? Oder du wärst blind.
Okay.
Du müsstest dich halt nur auf dein Tastempfinden verlassen.
Also das fände ich durchaus auch interessant, obwohl ich davor gar nicht so Angst hätte im Kontext meiner therapeutischen Fähigkeiten. Ich habe riesige Schiss, blind zu sein. Also das will ich auf gar keinen Fall erleben, um Himmels Willen. Aber ich habe durchaus mit blinden Kolleginnen schon mal zusammengearbeitet und Hand aufs Herz, wenn du irgendwo anfasst an Knie oder du weißt grob, wo alle Strukturen sind, wo der Mensch jetzt liegt, du hast die Erfahrung, dann findest du auch die Strukturen, die du aufsuchen wollen würdest. Es kann durchaus mal sein, dass du irgendwie zufällig ein primäres oder sekundäres Geschlechtsorgan mal berührst, aber wenn die Person, die da liegt, weiß, dass du blind bist, dann ist das, glaube ich, auch okay. Und zu dem ersten Teil dieser Challenge, ich würde es lieben, wenn ich mal so behandelt werden würde, wie ich die Leute behandle. Und bei manchen Punkten, wenn die Leute dann so rumjammern und jaulen, denke ich mir so, boah, ja, aber das hätte ich jetzt auch total gerne. Und vielleicht hoffe ich indirekt, dass diese Behandlung karmamäßig sich auf meinen Körper auch abfärbt. Und ich glaube, dass bei 8 Menschen 8-mal parallel am Tag zu spüren, dann bist du auch wirklich durchbehandelt am Ende des Tages als Therapeut. Aber da würde ich mir nicht in die Hose vormachen. Ich glaube, wenn ich auch den Benefit der Behandlung dann davon hätte, dann würde ich es in Kauf nehmen. Wenn ich nur die Schmerzen hätte, dann wäre es zwar nervig, aber auch das ist machbar, Leute. Come on.
Ich denke auch, ja. Ich finde es immer auch gut, wenn man selber mal wieder behandelt wird und dann merkt, oh, das kann aber auch verdammt wehtun. Und das machst du also mit deinen Menschen jeden Tag so. Das finde ich immer eine ganz gute Erfahrung, die man dann irgendwie hat. Und andererseits glaube ich irgendwie auch, wenn ich immer das, was ich in dem Moment am Patienten mache, selber spüren würde, würde ich halt auch die ganze Zeit meine eigenen Problemzonen behandeln. Ja. Und würde hinterher am Ende des Tages der entspannteste, frischeste Osteopath in südlich der Elbe sein.
Ja. Ach Mann, ey.
Genau, das waren meine zwei Entweder-oder.
Ja, okay, alright, cool.
Ja.
Wir packen noch ein bisschen Musik auf die Playlist und es steht jetzt hier das wärmste Sommerwochenende vor der Tür und für euer Lagerfeuer draußen packe ich zwei Playlists internationaler Couleur auf unsere Liste, die Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify. Und zum einen ist es, ich glaube, es ist eine türkische Kombo, die Kocan, das Kocani Orchestra mit Shiki Shiki Baba. Ein sehr schöner Song, zu dem ich mir immer vorstelle, dass die Leute irgendwie ihre Bäuche schütteln und ihre Hintern bewegen. Und zum anderen richtig gute Laune-Song von der Fanfare Chio Carlia, die jetzt bald auch hier in Hamburg auftreten, wo ich noch mal überlegen bin, ob ich hinwackel. Der Track Moliendo Café, das ist eine Bläser-Kombo und wenn die ins Horn blasen, ist einfach gute Laune.
Sehr gut. Von mir gibt's auch einen Song, der richtig ins Horn bläst, Kollaboration von The Prodigy und Public Enemy. Hervorragender Song ist mir letztens wieder untergekommen, Shut 'em Up. Richtig guter Prodigy-Beat und Chuck D rappt darüber so gut, wie nur Chuck D rappen kann. Richtig, richtig guter Song, richtig gute Laune. Und dann auch noch ein guter Laune-Song, Lonely Boy von den Black Keys. Ich hatte ein Wochenende sturmfrei und habe mich spontan dazu entschieden, loszuheizen, einen kleinen Solo-Trip zu machen. Und ich habe auch das genutzt, um 4 Stunden lang Dopamin-Detoxen zu machen
in der
Zugfahrt. Nicht auf Handy gucken, ein bisschen was gelesen habe ich, aber sonst nichts weiter. Und die Unterhaltung kam aber automatisch, als irgendwann eine Ü40 Hausfrauentruppe mit Prosecco im Gepäck dazugestiegen ist. Dann kam die Unterhaltung auf jeden Fall dazu. Genau, deswegen, das sind meine beiden Songs.
Der Lonely Boy. Wir rappen unsere Folge ab. Und du musst eine Kette lösen, mein Lieber. Und jetzt waren wir heute Kiefer, Halswirbelsäule. Jetzt werde ich mal ein bisschen konkreter und sage, wir nehmen uns mal den dritten Halswirbel vor. Von da aus ziehst du mir bitte eine osteopathische Kette ganz weit weg. Sagen wir mal zum Knie. Viel Spaß.
Zum Knie. Heute willst du es aber wissen, ne?
Ja.
Okay, lass uns mal überlegen. Ich werde nicht das Diaphragma nehmen. Das ist mir zu blöd.
Yes, kann ich nächste Woche nutzen.
Okay, gut. Da muss ich mal überlegen. Dritter Halswirbel, mittlere Halswirbelsäule. Wir hatten zum Beispiel die Scaleni, die wir da hätten. Da könnte man mit anfangen. Sonst Erector Spine, Multifidii da zum Beispiel auch. Da könnte man runtergehen bis zum Sacrum, da wären wir ganz fix. Ich versuche mal über die Scaleni zu arbeiten. Die Scaleni, die dann halt an der seitlichen Wirbelsäule sind. Über die Pleurakuppel, die Ligamentum pleurovertebrale zum Beispiel in der Lunge sind. Dann sind wir im Bauchraum, da hätten wir was. Pleura, wiederum Zwerchfell, das Zwerchfell überspringen wir mal, aber Pleura ist mit dem Peritoneum auch faszial verbunden. Dann sind wir schon mal im Bauchraum. Wenn wir schon mal im Bauchraum sind, dann haben wir diese ganze super Drainagefunktion, immer wieder wichtig. Am Peritoneum, am Bauchraum bin ich jeden Tag zugange. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wenn wir da eine Stauung haben, Vernarbung haben, Unbeweglichkeiten haben, die Lymphknoten des Dünndarms und um den Dickdarm herum und in der Leiste nicht richtig gut funktionieren und den Abtransport aus der unteren Extremität nicht wirklich gewährleisten können, dann haben wir durchaus auch mal ganz schnell ein Knieproblem.
So nämlich.
Die Darm-Knie-Achse. Das ist, habe ich ja schon öfter gesagt. Es gibt viele Osteopathen, die sagen, das, was die Leber für die Schulter darstellt und immer als Joker gezogen wird, so kann man auch Knie und Darm im Zusammenhang sehen.
Mhm.
Und ich erinnere nochmal an die Enthesis Gelenkachse und die Darmgelenkachse, die es auch gibt über das Mikrobiom, dass das evidence-based ist.
Ja, osteopathisch absolut ordentliche Kette. Klinisch betrachtet jetzt nur HW3 behandeln, um das Knieproblem zu lösen. Weiß ich nicht. Nehmt es mal mit, nehmt es mal auf. Du hast da ja auch Phrenikus langflitzen und darüber hast du auch einen riesen Einfluss auf Viszera und darüber wieder auf dem Knie. Aber das soll unsere Kette sein, lieber Klaas. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende und wir hören uns alsbald schon wieder, vielleicht mit einer kleinen Neuerung. Wer weiß.